Bibliotheken und öffentlicher Wohnraum. Volksplanung in Kerala. 7 Jahre nach dem Beginn des Bürgerhaushalts in Porto Alegre startete in Indien ein weiteres Experiment mit dezentraler Planung. 1996 gewann die linke Demokratische Front die Regionalwahlen im indischen Bundesstaat Kerala und führte die People's Plan Campaign ein. Ziel war es, die Regierung näher an die Menschen heranzubringen und die Bürger stärker in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Wie in Brasilien wurden auch in Kerala die Gemeinden direkt in die Entscheidungen der lokalen Regierungen eingebunden. In Indien war die Verbindung zur Planung jedoch noch klarer. Als die nationale Regierung ihren 9. Fünfjahresplan entwarf, der auf die Modernisierung des Landes abzielte, war jeder Bundesstaat aufgefordert, Ideen in den staatlichen Planungsausschuss SPB einzubringen. Der Erfolg des Planungsprozesses in Kerala lag in der engen Verknüpfung zwischen der lokalen und der nationalen Ebene. Ein erheblicher Teil der Mittel des SPB war für Projekte vorgesehen, die im Rahmen des People's Plan entwickelt wurden. Der SPB hatte sich verpflichtet, 35-40% des Fünfjahresplans für Vorhaben auf lokaler Ebene zu reservieren. Durch eine Reihe von Treffen und Seminaren, an denen ein breites Spektrum von Bürgern teilnahm, konnten die lokalen Regierungen ihre eigenen Pläne entwickeln und umsetzen. Auf diese Weise flossen die von lokalen Gemeinschaften entwickelten Ideen in die Beiträge der Regionalregierung zum Fünfjahresplan ein. Die Ergebnisse waren beeindruckend. 1991 nutzten 28% der Bevölkerung öffentliche Gesundheitseinrichtungen. Dieser Anteil stieg bis 2018 auf 48%, trotz der nationalen Kürzungen der öffentlichen Finanzen. Mehr als 600.000 Schüler in Kerala wechselten von privaten auf öffentliche Schulen. Kerala erreichte sein Ziel zur Senkung der Kindersterblichkeit im Jahr 2020 vor dem Rest Indiens. In einer abgelegenen und ländlichen Region wurden mehr als 100.000 Kilometer Straßen gebaut. Der Anteil der Einwohner Keralas, die unterhalb der Armutsgrenze leben, sank von 25% in den Jahren 1993-94 auf 6% 2011-2012. Zudem hat die Kampagne ähnlich wie in Brasilien die Zivilgesellschaft gestärkt und zur Bildung von Selbsthilfegruppen wie Kudumbashree geführt. Sie ist das weltgrößte Netzwerk von Frauen mit mehr als 4,1 Millionen Mitgliedern. Es hat sich der Bekämpfung extremer Armut durch gemeinschaftliches Handeln verschrieben. Ciudad Futura, Argentinien. Als Geburtsort von Che Guevara blickt Rosario in Argentinien auf eine stolze revolutionäre Geschichte zurück. Als die Stadtverwaltung versuchte, öffentliche Grundstücke an Immobiliengesellschaften zum Bau von Luxuswohnungen zu verkaufen, was die Vertreibung von 250 Familien zur Folge gehabt hätte, wehrte sich die Bevölkerung. Eine Gruppe von Einwohnern startete eine erfolgreiche Kampagne gegen den Verkauf. Die Stadtverwaltung lenkte ein, verbot den Bau von Gated Communities und erlaubte der Bürgerbewegung, über die Nutzung des Landes zu entscheiden. Die Bewegung konsultierte die Einheimischen und gemeinsam entschieden sie, auf dem Land eine Molkereigenossenschaft zu gründen. Die Molkerei des Widerstands schuf Arbeitsplätze, kurbelte die lokale Wirtschaft an und versorgte die Einwohner mit preiswerten und gesunden Lebensmitteln. Heute produziert die Genossenschaft täglich 900 Liter Milch sowie Käse und Dulce de Leche, eine süße Karamellcreme. Familien können Verbraucherkreise von 3 bis 5 Haushalten bilden und erhalten gegen eine geringe monatliche Gebühr einen Korb mit Lebensmitteln. Die Genossenschaft betreibt auch ein Programm zur gemeinsamen Nutzung von Lebensmitteln, das den Menschen vor Ort hilft, angesichts der ständig steigenden Preise in Argentinien Zugang zu Lebensmitteln zu erhalten. Die Genossenschaft richtete zudem 2 Sekundarschulen und eine Vorschule ein, um hunderte armer Kinder in der Gegend zur Unterstützung, die keinen Zugang zur Bildung hatten. Sie starteten eine soziale Gesundheitsinitiative, um Menschen mit Drogen- und Alkoholproblemen zu helfen. Die Gruppe widmete sich auch der Unterhaltung und gründete einen kooperativen Sozialclub und ein Kino namens Distrito 7, Distrikt 7, in dem abends Partys mit Live-Musik stattfanden. Tagsüber wurden dort Versammlungen abgehalten, um die Prioritäten der Bewegung zu diskutieren. 2012 entschieden sich Organisationen, ihre Bewegung in die Politik einzubringen und gründeten Ciudad Futura, eine lokale politische Partei. Die Finanzierung stammte aus den Gewinnen der von der Bewegung gegründeten lokalen Unternehmen und bis 2018 hatte sich die Mitgliederzahl verdreifacht. Bei den Wahlen 2019 gewannen die Kandidaten von Ciudad Futura, allesamt Frauen, 4 Sitze in der Stadtregierung und erreichten 11% der Stimmen, trotz rechtlicher Anfechtungen wegen des Ausschlusses von Männern bei ihrem Auswahlverfahren. Eine der Stadträtinnen erläuterte in einem Interview ihre Philosophie der Partei. Was nützt es, darüber zu reden, wie schlecht alles ist? Es nützt nichts. Wenn sie zeigen, dass die Stadt anders sein kann, und zwar auf der Grundlage konkreter Praktiken, dann liegt darin das Potenzial ihres Projekts. Alles andere ist nebensächlich. Unser einziges Alleinstellungsmerkmal ist die Idee, genau jetzt zu zeigen, dass es Alternativen gibt, und zwar in immer größerem Umfang. Besseres Reykjavik. Island war eine der großen Erfolgsgeschichten des Booms nach der Jahrtausendwende. In dieser Zeit entwickelten sich Finanzdienstleistungen zum tragenden Pfeiler der Wirtschaft und lösten damit die Fischerei ab, auf die sich die Insel bis dahin gestützt hatte. In der Folge blähte sich das Bankensystem stark auf. Die Finanzkrise 2008 drohte die isländische Wirtschaft deshalb zu zerstören. Die Länder, in denen Islands Banken am stärksten waren, insbesondere das Vereinigte Königreich und die Niederlande, boten Island ein Darlehen an, um internationale Einleger zu entschädigen. Dieses Darlehen hätte jedoch langfristige Rückzahlungen durch die isländischen Bürger erfordert. In einem Verfahren, das als einzige bekannte direktdemokratische Abstimmung über die Rückzahlung von Staatsschulden in der Geschichte gilt, wurden die isländischen Bürger aufgefordert, darüber abzustimmen. Die Mehrheit lehnte entschieden ab. Während ausländische Regierungen Island mit dem Ausschluss aus dem internationalen Finanzsystem drohten und Ratingagenturen die Schulden des Landes herabstuften, begann das isländische Volk mit dem mühsamen Wiederaufbau nach dem Finanzcrash. Bei den Kommunalwahlen 2010 präsentierte die Bestpartei eine neue demokratische politische Plattform. Sie lud die Bürger ein, über die Online-Plattform Better Reykjavik politische Ideen einzubringen. Innerhalb von nur 2 Wochen beteiligten sich 40.000 Menschen am Prozess und es wurden über 1.000 Ideen diskutiert. Viele Vorschläge fanden ihren Weg in die Partei und trugen zur Entwicklung einer neuen, bürgernahen politischen Agenda bei. Als die Bestpartei 2010 an die Macht kam, wurde Better Reykjavik zu einem offiziellen Bestandteil der politischen Infrastruktur der Stadt. 2 Jahre später wurde ein partizipativer Haushaltsplanungsprozess namens My Neighborhood eingeführt. Dabei können die Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen, wie ihr lokaler Haushalt ausgegeben wird. Im Rahmen dieses Programms haben die Teilnehmer die Kontrolle über einen Teil des Stadthaushalts. Mehr als 150 Ideen wurden genehmigt, darunter ein Vorschlag zur Einrichtung von Obdachlosenunterkünften und ein weiterer, die Haupthandelsstraße der Stadt in eine reine Fußgängerzone umzuwandeln. Die Einwohner können nicht nur über die Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen entscheiden, sondern auch über 6% des Investitionsbudgets der Kommunalverwaltung. Ähnliche Plattformen haben sich in ganz Europa verbreitet. Nach einem politischen Skandal 2012, der die Legitimität der estnischen Regierung in Frage stellte, wurde in Estland die Plattform Your Priorities eingerichtet. Sie orientiert sich an Better Reykjavik und ermöglicht es den Bürgern, direkt Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Kürzlich hat Barcelona die Plattform Decidim, Wir entscheiden, gestartet, die es den Bürgern ermöglicht, über 3 Jahre hinweg über die Verwendung von 5% des städtischen Haushalts zu entscheiden, rund 75 Millionen Euro. Genossenschaften am Mississippi. 2014 half Kali Akuno bei der Gründung von Corporation Jackson, einer Organisation, die als Dachverband für Genossenschaften und Gemeinschaftsunternehmen in Jackson im US-Bundesstaat Mississippi fungiert. Ziel war es, eine Basis autonomer Macht in Mississippi aufzubauen und damit als Katalysator für die Demokratisierung der Wirtschaft zu wirken. Die Bewegung strebt eine selbstbestimmte Wirtschaft an, die auf den Prinzipien von Solidarität, Selbstverwaltung und wirtschaftlicher Unabhängigkeit beruht. Der unter dem Namen Jackson Cash bekannte Plan stützte sich auf drei Säulen: Volksversammlungen, ein progressives Netzwerk politischer Kandidaten und eine Solidarwirtschaft. Kali Akuno und seine Mitstreiter richteten zunächst Bürgerversammlungen ein, die als Grundlage für die sogenannte People's Task Force dienten. Diese Taskforce sollte die Vorschläge der Versammlungen umsetzen. 2009 unterstützte die Gruppe die Wahl von Chokwe Lumumba in den Gemeinderat von Jackson. Sie führte auch erfolgreiche Kampagnen durch, um den ersten schwarzen Sheriff von Hinds County zu wählen, Kürzungen im öffentlichen Nahverkehr zu verhindern und antirassistische Gesetze in der Stadt zu verabschieden. 2017 trat Chokwe Anta Lumumba, Lumumbas Sohn, als Kandidat der Demokraten für das Amt des Bürgermeisters von Jackson an und gewann mit 90% der Stimmen. Die letzte Säule des Jackson-Kush-Plans, die Solidarökonomie, beruhte auf dem Aufbau von Genossenschaften und Gemeinschaftsorganisationen. Akunos Vision umfasste Wohnungsbaugenossenschaften, Kreditgenossenschaften, städtische Bauernhöfe, landwirtschaftliche Genossenschaften und Stiftungen zur Bodenerhaltung. Es ging darum, ungenutztes Land zu besetzen, um ein Netzwerk von Höfen und Märkten zu schaffen, die gesunde, erschwingliche Lebensmittel für die Stadtbevölkerung bereitstellen und Ernährungssouveränität fördern sollten. Außerdem entwickelte Corporation Jackson eine Kampagne, um die Organisation der Arbeitnehmer zu stärken, mit dem Ziel, gewerkschaftsfeindliche Gesetze in der Stadt zu bekämpfen und abzuschaffen. Seitdem haben sich die Genossenschaftsnetzwerke in Jackson prächtig entwickelt. Die Freedom Farms Cooperative produziert frisches Obst und Gemüse, das sie in der Region verkauft. Die Green Team Landscaping Co-op bietet Rasenpflege und andere Dienstleistungen für Kunden und Organisationen im Netzwerk an. Die Community Production Cooperative organisiert Schulungen, Events und unterstützt lokale Künstler. Außerdem plant die Gruppe, weitere Genossenschaften in den Bereichen Abfallwirtschaft, Gesundheitswesen, Bauwesen und Autoreparatur zu gründen. In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung haben sie auch ein Genossenschaftsinkubator ins Leben gerufen und bieten finanzielle Hilfe für lokale Genossenschaften an. Die Corporation Jackson hat zudem einen Community Land Trust gegründet, über den sie große Grundstücke mit dem Ziel erworben hat, nachhaltige, erschwingliche Wohnungen zu bauen und Gentrifizierung zu verhindern. Sie haben ein Fab Lab entwickelt, um Arbeiter in neuen Hightech-Fertigkeiten auszubilden, eine People's Grocery-Initiative gestartet, Gemeinschaftsküchen entwickelt und eine neue Kulturkooperative gegründet. Und sie haben auch mit der Regierung zusammengearbeitet, um öffentliche Versorgungseinrichtungen zu rekommunalisieren, eine Menschenrechtscharta für die künftige Politik zu erstellen und eine Plattform für Bürgerhaushalte einzuführen. Die Gruppe trat sogar während der Pandemie in Aktion, verteilte Schutzausrüstung und richtete eine Hotline zur Unterstützung bei Räumungen ein. Das Preston-Modell. Angesichts knapper Kassen und der maroden Hauptstraße setzte die Stadtverwaltung des nordenglischen Preston ihre Hoffnungen auf eine Partnerschaft mit der Kaufhauskette John Lewis, um das Einkaufszentrum zu beleben. Doch als Lewis sich 2011 zurückzog, musste Stadtrat Matthew Brown umdenken. Statt weiterhin auf große Unternehmen oder private Auftragnehmer zu setzen, entwarf er das Modell der Community Wealth Building, CWB, für Preston. CWB ist ein Entwicklungsansatz, der darauf abzielt, Wohlstand in der lokalen Wirtschaft zu halten und die Kontrolle darüber in die Hände der Menschen vor Ort zu legen. Der Stadtrat plante, sein Beschaffungsbudget gezielt einzusetzen, um lokale Unternehmen und sogenannte Ankerinstitutionen zu stärken, also Einrichtungen wie Universitäten und Krankenhäuser, die fest in der Region verwurzelt sind und nicht einfach wegziehen können. Auf diese Weise würde er dazu beitragen, Jobs zu schaffen, lokale Unternehmen zu unterstützen und den Wohlstand in der Region zu halten. In einem Artikel in der Tribune vom Januar 2022 zählte Brown einige Erfolge des Preston-Modells auf. Schon in den ersten Jahren nach der Einführung sei Preston zur sich am besten entwickelnden Stadt im Vereinigten Königreich geworden. In den letzten 3 Monaten haben wir die Erhöhung des Real Living Wage, existenzsichernder Lohn, vorgezogen, was über 10% unserer Mitarbeiter direkt zugutekommt. Zusammen mit unseren Partnern kommen wir gut voran bei der Gründung der Northwest Mutual, unserer regionalen Gemeinschaftsbank. Es fließen 70 Millionen Pfund in die Erneuerung unseres Stadtzentrums, das größtenteils in kommunalem Besitz bleibt. Darunter ein neues Kino und eine Freizeitanlage im Wert von 42 Millionen Pfund, ebenfalls städtisch. Außerdem haben wir ein genossenschaftliches Wohnungsbauprojekt gestartet. 5 neue, von Arbeitnehmern geführte Unternehmen wurden registriert. Zudem gründeten Mitglieder des Preston Trade Council die Arbeitnehmergenossenschaft Preston Cooperative Education Center, PCEC, die eng mit den Gewerkschaften zusammenarbeitet, um neue genossenschaftliche Unternehmen zu fördern, die den Mitgliedern gehören und von ihnen kontrolliert werden. Diese Erfolge wurden trotz einer schweren Wirtschaftskrise erreicht, die auf Jahre der Stagnation und steigender Ungleichheit folgte. Beides traf Nordengland besonders hart. Doch die Menschen vor Ort haben das erkannt. Während die Labour-Partei bei den Kommunalwahlen 2021 landesweit schlechte Ergebnisse erzielte, behielt sie in Preston gegen den Trend die Kontrolle über den Stadtrat und das mit einem beeindruckenden Stimmenanteil. Blainau-Festinjok. Die walisische Region mit dem für Ortsfremde nicht immer einfach auszusprechenden Namen Blainau-Festinjok gilt oft als klassisches Beispiel für eine Gegend, die von der Globalisierung abgehängt wurde. Die meisten Dörfer in Bro-Festinjok, einschließlich Blainau, haben ihre Wurzeln im Schieferbergbau, der im 19. Jahrhundert die walisische Wirtschaft antrieb. Doch mit dessen Niedergang wurde Blainau zu einem der ärmsten Orte im Vereinigten Königreich. Der Schiefer hinterließ aber noch ein anderes Erbe. Weil er nicht besonders gut isoliert, ist der Anteil von Menschen, die ihre Energierechnungen nicht bezahlen können, nirgendwo in Wales höher als in Blainau. Anfang des Jahrtausends begann die walisische Regierung im Rahmen des Programms Communities First, finanzielle Unterstützung an benachteiligte Gemeinden zu verteilen. Einer, der davon profitierte, war Sari Cunnington, ein Einwohner von Blainau. Nach einer Weltreise mit seiner walisischsprachigen Ska-Band An Veledig kehrte er nach Bro zurück und nutzte die Mittel, um ein soziales Unternehmen namens Antur Stiniok zu gründen, ein Mountainbike-Zentrum, das Jobs schaffen und Investitionen in die Gemeinde holen sollte. Kurz darauf rief er die Wohltätigkeitsorganisation Dref Verd ins Leben, die sich dem Schutz der Natur und der Unterstützung von Projekten für saubere Energie widmet. Sein Bandkollege Riz Ifans kaufte wenig später mit dem Erbe seines Vaters die alte Polizeistation. Gemeinsam mit Jugendlichen aus der Gegend verwandelte er sie in ein Jugend- und Kunstzentrum. Es dauerte nicht lange, bis überall in Bro soziale Unternehmen aus dem Boden schossen. Etwa eine Meile weiter in Lan-Festinjok schlossen sich 200 Einwohner mit Unterstützung der walisischen Regierung zusammen, um ihren örtlichen Pub I Pengvern zu kaufen. Nur wenige Minuten von I Pengvern entfernt liegt das Hotel Xwimi Gwestiseren, das von und für Menschen mit Behinderung geführt wird. Sari gründete Xwimi Bro, um alle lokalen Genossenschaften und Sozialunternehmen zu vernetzen und ihnen bei der Finanzierung zu helfen. Sein Büro befindet sich direkt über dem von Idref Verd, das mittlerweile zu einem Mehrzweckgemeinschaftszentrum geworden ist, das Menschen unterstützt, die mit Lebensmittel- und Brennstoffarmut kämpfen. Und so wurde Blainau-Festinjok zur Stadt in Wales mit den meisten Sozialunternehmen pro Einwohner. 15 von ihnen beschäftigten vor Corona fast 200 Menschen und Politiker kamen aus dem ganzen Land, um den Schlüssel zu ihrem Erfolg zu erfahren. Das Modell breitete sich schnell in ganz North Wales aus. 15 Meilen weiter in Bethesda gründete eine Gruppe von Freiwilligen die Partneriat Ogwen. Sie kauften ungenutzte Immobilien an der Hauptstraße und boten lokalen Unternehmen Geschäftsräume und die darüberliegenden Wohnungen mit erschwinglichen Mieten an. Außerdem richteten sie ihre eigene Energiegenossenschaft ein, Ini Ogwen, ein Wasserkraftwerk, das grünen, günstigen Strom liefert und dessen Gewinne wieder in die Gemeinde fließen. In Penny Gross wurde ein ähnliches Modell umgesetzt. Dort gründete man Ir Orsaf, ein Gemeinschaftsunternehmen, das mit Unterstützung der Regierung 1 Million Pfund aufbrachte, um lokale Vermögenswerte zu erwerben und sie der Gemeinschaft zugutekommen zu lassen. Die Erfolge dieser kleinen Gemeinde sind beeindruckend und Wissenschaftler sowie Politiker haben sich intensiv mit Blainau beschäftigt, um daraus zu lernen. Doch wie Sari mir in einem Interview 2021 sagte, ist das, was er und seine Mitstreiter erreicht haben, kein großes Geheimnis. Es ist keine Raketenwissenschaft, es ist einfach Gemeinschaft. Experimente mit lokaler demokratischer Planung und kommunaler Organisation, wie wir sie in diesem Kapitel gesehen haben, laufen gerade überall auf der Welt. Doch sie sind oft kleine, isolierte Inseln des Widerstands gegen den Kapitalismus in einem Meer von Ausbeutung und Unterdrückung. Manche sagen, dass diese Art der Planung nur im kleinen Rahmen funktionieren kann, weil die Weltwirtschaft einfach zu groß und komplex sei, um sie bewusst zu steuern. Aber wie wir gesehen haben, unterliegen kapitalistische Volkswirtschaften ständig einer bewussten Kontrolle, nur eben keiner demokratischen. Mächtige Unternehmen, Finanzinstitute, Staaten und Imperien nutzen ihren Einfluss, um zu bestimmen, wer in kapitalistischen Gesellschaft was bekommt, und ihre Entscheidungen dienen meist den Interessen des Kapitals. Wenn Leute behaupten, dass großflächige demokratische Planung unmöglich sei, meinen sie eigentlich, dass es unmöglich sei, die Macht des Kapitals in Frage zu stellen. Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, ist das eindeutig nicht der Fall. Die Beispiele für demokratische Planung auf lokaler Ebene, die wir hier betrachteten, legen den Grundstein für einen Übergang zu einer demokratischen Wirtschaft. Sie zeigen nicht nur, was möglich ist, sondern binden auch die Menschen in Projekte der kollektiven sozialen Transformation ein und stärken ihr politisches Bewusstsein. Doch ohne Reformen der kapitalistischen Strukturen bleiben solche Innovationen zwangsläufig klein. Solange wir nicht das Eigentum an den wichtigsten Ressourcen der Gesellschaft vergesellschaften und demokratisieren und solange die Klassenspaltung zwischen Kapital und Arbeit besteht, wird es keine echte Demokratie geben.